Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast-Folge 270. Kai Herzberger. Wie Meta den digitalen Handel der Zukunft neu denkt. Kai Herzberger gehört zu den wichtigsten Stimmen im europäischen Digitalbusiness. Er ist Group Director bei Meta und verantwortet Commerce und Marktplätze in der Dach- und EMEA-Region. In dieser Folge spreche ich mit ihm über die Zukunft sozialer Medien, neue Formen des digitalen Handels und die Rolle von künstlicher Intelligenz. Es geht aber nicht nur um Technik, sondern auch um Haltung. Wie gelingt verantwortungsvolle Innovation? Welche Werte prägen die Kultur bei Meta? Und wie bleibt man als Top-Manager bodenständig zwischen Silicon Valley und dem Heimatort Winsen? Freue dich auf ein inspirierendes Gespräch über digitale Zukunft, Verantwortung und die Frage, wie globale Plattformen trotzdem Nähe schaffen können.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen wieder einmal zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Diesmal sind wir wieder live auf dem roten Sofa. Und auf dem roten Sofa habe ich einen Ehrengast. Viele von euch werden den überhaupt nicht kennen, aber wenn ich sage, wer das ist, werdet ihr vor Ehrfurcht erstarren. Wir sprechen von Meta, dem Europaverantwortlichen, nicht nur dem Europaverantwortlichen, sondern Dachraum EMEA, also Europa, Mittelasien und Afrika für Meta. Herzlich willkommen, Kai Herzberger.
Danke, danke, lieber Udo. Schön, hier zu sein.
Ja, und ich freue mich, dass wir es endlich mal geschafft haben, Kai. Weil wir versuchen das seit 3 Jahren irgendwie, ja. Ne, so. Und wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, 25 Kilometer genau. Wohnen wir auseinander. Aber du bist ja so ein vielbeschäftigter Mann, sodass man, es ist ja immer schwierig, dich zu kriegen. Ne? Also das hat schon ein paar Mal versucht. Und dann kommt wieder die Meldung, nee, also ich muss jetzt noch mal kurz nach Amerika. Aber ich habe gehört, du bist gar nicht mehr so häufig in Amerika in der Facebook-Zentrale. Und man sagt ja heute Meta, ne? In der Meta-Zentrale, oder?
Wie oft? Nee, nicht mehr so oft. Also so 2-3 Mal im Jahr bin ich schon noch in den USA. Ja. Deutlich mehr in Deutschland unterwegs und auch in Europa. Weil ich leite ja den E-Commerce-Bereich bei Meta für den deutschsprachigen Raum als auch strategisch für Europa.
Und das ist spannend. Viele werden das gar nicht so sehr wissen oder so wahrnehmen, dass ja Facebook auch gerade den Handel von Unternehmen, sagen wir mal, forcieren möchte. Für viele ist so, sagen wir mal, ach, das war Facebook damals, hier Facebook, der Name passt ja ganz gut, das war, da tauschen wir uns aus, da erzähle ich, was ich so gegessen habe heute, wo ich heute am Bahnhof stehe und ähnliche Dinge. Aber das ist gar nicht mehr so das primäre Ziel.
Ne? Ja, es sind im Grunde noch 2 Ziele. Ne? Man muss, glaube ich, so ein bisschen aufschlüsseln. Also das eine ist natürlich, dass der Endkunde immerhin noch weiterhin mit seinen Freunden, Familien und auch mit Unternehmen spricht. Und das andere ist natürlich, dass wir mittlerweile über die unterschiedlichen Plattformen, die wir haben, ne, sei es Facebook, sei es Instagram, sei es WhatsApp, auch das Thema Werbung natürlich mit den Werbetreibenden so optimal gestalten, dass es optimal zu deren Geschäftszielen passt. Ne, stell dir vor, also gibt ja genügend E-Commercer, genügend stationäre Händler, die nicht nur auf den traditionellen Medien, sondern auch auf den digitalen Medien Werbung schalten, um entsprechend Leute in ihre Geschäfte zu bekommen und oder auf ihre Webseiten oder Apps. Mhm. Und genau dafür bin ich quasi verantwortlich im E-Commerce-Bereich.
Spannend. Und jetzt werden sich viele fragen, okay, wo kommt der Typ eigentlich her? Was hat der mal gemacht? Wieso ist der jetzt bei Meta? Eigentlich warst du ja mal früher, du hast ja Betriebswirtschaftslehre studiert, kaufmännische Ausbildung gemacht. Dann warst du bei der Kellogg University, hast du dein MBA, Master of Business Administration gemacht, warst in so bekannten Unternehmen wie AOL zum Beispiel. Und dann noch etwas, das kenne ich gar nicht. Daily Deal und bei VIP hast du Marketing und Produktmanagement gemacht. Ne?
Genau. Genau. Also ich bin 74er Jahrgang. Heute Abend spielen ja die Deutschen wieder gegen die Slowakei.
Ich bin gespannt.
Genau, wir schauen mal.
Weil ich weiß, dass wenn wir noch drauf kommen, du bist ja ein absoluter Fußballfan und genau. auch selber fast Profi im Fußball geworden, oder?
Genau, genau. Und hatte aber als 74er noch geburtenstarker Jahrgang die Frage mir gestellt nach dem Abitur, was mache ich?
Ja.
Und ich wollte nicht studieren gehen, habe mich explizit gegen das Studium entschieden und habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann im Grunde jeden Studiengang, den ich gemacht habe, im Grunde nebenher gemacht, um mich dort einfach weiterzubilden im Theoriebereich, aber den Praxisbereich nie verlassen.
Ja, aber Fußball war auch eine Leidenschaft von dir, oder?
Ja, war eine tolle Leidenschaft. Habe fast professionell, wie du gesagt hast, gespielt. Und dann kam der eine Prellball mit dem Libero damals im Training und dann war das Knie hinüber.
Ja, das ist manchmal so.
Ja,
genau. Dann geht es einfach nicht mehr, dann kann man das nicht mehr machen. Aber heute bist du ja auch noch aktiv in diesem Bereich. In Winsen, weiß ich, unterstützt du also die Heimmannschaften und ähnliches. Sogar mit Charity, damit da ein bisschen Geld zusammenkommt, verschiedene Dinge. Das finde ich ganz fantastisch.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin beim TSV Winsen sowohl im Vorstand als Jugendwart tätig, aber auch als Jugendobmann im Fußballbereich. Also der Fußball war jahrelang nicht so mehr mein Steckenpferd, muss ich ehrlicherweise sagen. Also nach der Knie-OP und dann wieder wirklich laufen lernen, habe ich den Fußball und auch den Sport wirklich zur Seite gelegt. Weil wenn man es professionell gemacht hat, ne, mit 3-4 Mal in der Woche trainieren und dann sowas passiert, dann hast du irgendwann doch keine Lust mehr. Und durch meine Kinder bin ich wieder zum Fußball gekommen, bin jetzt auch Trainer.
Super.
Wie es halt immer so ist, ne? Es wird dann jemand gesucht.
Klar, und einer hebt die Hand und sagt,
genau, hebt einer die Hand, habe das mit meiner Frau zusammen, wie wir nach Winsen gezogen sind vor 7-8 Jahren, haben wir gesagt, so, wir müssen irgendwie auch in dieser Community ankommen. Wir wollen was im Grunde auch zurückgeben zu dem, was wir gemeinsam machen. Und haben den Fußballkindergarten gegründet.
Oh.
Und seitdem hat sich im Grunde jetzt weiterentwickelt,
das schon ist
10 Jahre lang.
Und früher bist du sogar in New York mal Marathon gelaufen und Triathlon, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, Triathlon nicht. Ich habe nicht den Ironman gemacht.
Nein.
Ich habe nur die olympische Disziplin gemacht, aber ja, ich bin ein paar Marathons gelaufen. Aber da auch wieder ein Herzensthema, weil wie bin ich zum Marathon gekommen? Ein sehr, sehr guter Freund von mir, dessen Sohn hat Mukoviszidose, also Cystic Fibrosis. Klar. War damals bei einem großen Sportartikelhersteller beschäftigt und jeden Kilometer, den wir gerannt sind, hat quasi der Sportartikelhersteller getoppt mit einem US-Dollar. So haben wir Geld gesammelt für Stiftungen, für im Grunde das gesamte medizinische Research, das stattgefunden hat. Und so bin ich zum ersten New York-Marathon gekommen. Jetzt würde ich ihn nicht mehr laufen. Jetzt geht's nicht mehr so richtig.
Okay, ja.
Und der Triathlon war so das nächste, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendwann, bevor ich 40 werde, das ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her, zumindest ein Marathon gelaufen sein, zumindest eine olympische Disziplin. Jan Frodeno war so das Steckenpferd damals, ne? Als quasi auf bei Olympia mit dabei. Und so haben wir, so bin ich dem Sport dann doch irgendwann wieder durch die Kurve gefolgt und freue mich, weil es einfach neben dem Job, der natürlich jemanden nimmt und neben der Familie so dieser kleine Ausgleich ist.
Aber spannend ist ja auch die Frage, nach den vielen beruflichen Stationen, wie bist du über, damals war es ja noch Facebook, zu Facebook gekommen? Hast du gesagt, das ist eine coole Plattform, da bin ich immer aktiv, da will ich jetzt mal hin?
Ja, ich war relativ früh bei Facebook schon.
Okay.
Das war während meiner Zeit im Grunde bei AOL noch, zumindest in den letzten Zügen bei AOL, bevor ich dann in die Startup-Welt reingegangen bin. Und es hat sich der Zufall ergeben, dass damals ein Wegbegleiter in der Startup-Zeit, plus der damalige Deutschlandchef von Facebook, Scott Woods und Martin Ott, die ich beide sehr, sehr schätze und hiermit auch grüße, die mich angesprochen haben, ob ich aus meiner Selbstständigkeit raus möchte. Dann habe ich lange überlegt, war auch ganz, ganz offen, habe gesagt, selbstkritisch, weiß nicht, ob ein Unternehmen wieder was für mich ist, weil ich gerade meine Themen aufgebaut habe. Habe gesagt, ich komme, wenn ich weiterhin Flexibilität habe und Innovationen und Produktthemen machen kann. Habe das im Grunde nachher dann auch so entschieden und jetzt bin ich fast 12 Jahre dabei.
Okay.
Und möchte es nicht missen.
Ja, ist ja unglaublich, wie konsistent auch Meta wächst, also die Gruppen. Und es ist ja doch immer wieder täglich eine neue Herausforderung. Ihr lebt ja nur von der Community. Und diese Community muss aktiv sein. Und ich stelle ja immer wieder fest, und bei YouTube ist es ja auch so, das Angebot wird ja immer größer. Es gibt ja fast mehr Videos als Zuschauer und wahrscheinlich gibt es mehr Posts bei Facebook als Leute, die es gucken wollen. Na, ich sehe das immer wieder, die Stories oben, die rauschen dann so durch und denkst, ach der schon wieder. Welche Herausforderungen stellen sich im Moment, sagen wir mal, der Community oder überhaupt bei Meta?
Also Relevanz ist natürlich ein ganz großes Thema. Ne? Relevant sein für den jeweiligen Endkunden, Endkunden. Das auf jeden Fall, das ist auch die oberste Prämisse. Und dann kommen im Grunde die Werbetreibenden irgendwann in der Kette. Aber der Nutzer, die Nutzerinnen haben das, sind das größte Gut bei uns und da gucken wir uns auch immer tagtäglich im Grunde die Zahlen an. Und deshalb musst du relevanter werden, weil es ja nicht nur Facebook, Instagram, WhatsApp, ne, sind ja auch die ganzen Konkurrenten, die Marktteilnehmer, die auch da sind. Und du brauchst eine gewisse Relevanz. Und wo wir natürlich jetzt Fokus drauf legen, ist einerseits persönlicher werden, also in der Ansprache. Was dich interessiert, interessiert mich vielleicht nicht. Ne?
Genau.
Ja. Was unsere Freunde interessiert, gucken wir uns beide sicherlich nicht an. Das heißt, dieses persönliche Inhalte werden immer relevanter. Da sind die Algorithmen auch nicht nur bei uns, aber auch bei allen anderen Plattformen im Grunde sehr, sehr gut geworden. Und dann musst du dir natürlich Gedanken machen, Nutzungszeit. Ja, unser Tag hat nur 24 Stunden. Das heißt, wie gestaltest du die und mit welchen Inhalten holst du im Grunde die Leute auch immer wieder rein? Das heißt, das gesamte Thema Retention, Marketing oder Retention als solches ist eines der großen Themen, was unsere Produktleute auch nach vorne treiben.
Und ich glaube, das ist ja das Allerwichtigste überhaupt. Wir werden ja täglich überflutet von Reizen. Ja. So. Und jetzt sehen wir zum Beispiel eine Facebook-Ad. Da gehen wir drüber. Die Aufmerksamkeitsspanne, um zu catchen, ist ja, glaube ich, nur 0,3 Sekunden. Mhm. Manchmal bist du, also 3 Sekunden ist es dann, bist du schon gecatcht. Und da muss die Headline, die beiden Worte da oben, die müssen passen. Die müssen dein Problem adressieren und sagst, ja, zu dick. Aha, ja, stimmt. Und dann geht's weiter. So, das ist ja das große Geheimnis dabei, weil Menschen ja einfach keine Zeit mehr haben. Die sind ja reizüberflutet.
Genau. Also wobei sich ja nicht geändert hat.
Nee.
Ne? Also wenn du dir heute Marketing anguckst und du bist länger im Geschäft als ich, hat sich das ja nicht geändert. Mhm. Weil du hast immer eine gewisse Zielgruppe, du hast eine Zielgruppenansprache und du musst irgendwie rausstechen zu dem, was da draußen am Markt alles passiert. Das ändert sich nicht. Die Schnelligkeit hat sich nur geändert. Und die Anzahl der Plattformen, die es da gibt. Ne? Und das sind sowohl die traditionellen Medien, die weiterhin auch eine Daseinsberechtigung haben, das sind die digitalen Medien, das ist im Grunde alle digitalen, das wächst ja super schnell. Warum? Mhm. Weil du alles viel, viel schneller messen kannst.
Ja.
Genau. Du musst nicht wie früher, kennst das noch, wie ich Marketing angefangen habe, musst du dann zu irgendwelchen Instituten
Statistiken
gehen.
Führen.
Genau,
ne? Statistiken führen. Strichliste sozusagen.
Ne? Usergruppen führen, draußen auf die Straße gehen, im Grunde deine Strichliste machen, um überhaupt Relevanz zu haben.
Eine der größten Herausforderungen unserer heutigen Zeit ist ja durch aufkommende KI. Also das eine ist die Moral, der moralische Aspekt. Wir sehen ja immer wieder, dass Leute auf euren Plattformen, auch auf anderen Plattformen, ihre Meinung rausposaunen und posten. Und ich glaube, ihr betreibt einen ziemlichen Aufwand, um die Hater, um die Hasskommentare auszuhalten. Das glauben die Leute gar nicht, sagen, ja, die lassen ja da alles durch. Nein, das stimmt nicht. Welchen Aufwand betreibt ihr denn, um diese, ich sag mal, fehlgeleiteten Geister da einzubremsen?
Also es gibt dort so einen gewissen Dreiklang. Ne? Das erste ist, dass wir natürlich menschliche Ressourcen haben, die sogenannte Fact-Checks machen. Ist ja auch ein bisschen durch die Presse gegangen, dass wir da ein paar Themen gemacht haben und auch die jetzt quasi den Nutzern deutlich stärker in den USA übertragen, was natürlich in den anderen Ländern anders ist. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist natürlich das Investment auf der technologischen Seite. Wir beide sehen nicht auf den Plattformen 99,5% oder 99,5 bis 99,9% dessen, was schon vorher durch Technologie rausgefiltert wird. Das heißt, du hast immer diese 0,1 Prozentpunkte, die genau das ausmachen, worüber wir uns tagtäglich unterhalten. Ne? So, und das Dritte, was wir haben, ist, wir lassen uns natürlich durch extern auch prüfen. Wir gucken uns an, sind denn unsere Prozesse, sind unsere Qualitätsansprüche, sind die noch im Grunde tagtäglich auf dem Niveau, was wir uns selbst als Unternehmen vorgeben. Und da kriegen wir natürlich auch den sogenannten Spiegel immer wieder vorgezeigt und geben auch diesen Report ganz neutral und ganz öffentlich raus.
Aber eigentlich ist Rutsch natürlich doch durch. Das muss man einfach so sagen. Also wenn wir jetzt die aktuelle Entwicklung ansehen mit den Prozessen, die es da gibt von Typen, die sich im Netz schwurben, die sagen, ja, das hat er doch schon damals gepostet, der hat das schon. Aber manchmal wirkt es ja so harmlos, dass man das gar nicht rausfiltern kann, kann ich mir vorstellen. Ne?
Also du musst halt, also die Leute werden natürlich schlauer, Technologie wird schlauer, das muss man also quasi immer wieder auf dem ersten Platz irgendwo versuchen und dort Investments sowohl auf der monetären Seite machen, dass du in deine Technologie investierst, plus wir haben zehntausende Leute zusammen auch mit Drittanbietern, die im Grunde diese Faktenchecks machen.
Mhm. Wie groß ist denn die Herausforderung auch gerade für euch und für die User durch KI? Also ich sehe, das ist ja für mich ein leichtes. Ich gehe in das Format Wondershare und da habe ich mal eine kleine Sache gepostet zur Wahl. Ein Bild von dem dem jetzigen Kanzler Merz und von Olaf Scholz und die haben sich einfach einen Arm genommen. Ne? Das fand ich ganz nett und das wurde generiert innerhalb von nicht mal einer Minute. Also KI-Inhalt. Sieht total natürlich aus, aber der Experte weiß, das ist Blödsinn. Kann man da was gegen tun? Oder was macht ihr denn? Wie ordnet ihr das ein?
Also zum Ersten haben wir unsere gesamten sogenannten Large Language Models sind alle Open Source basiert. Mhm. Da sind wir ein bisschen anders unterwegs als unsere Mitteilnehmer am Markt. Warum machen wir das? Weil wir glauben, dass dadurch deutlich mehr diese Qualitätsstandards auch gehalten werden. Die KI heute im Grunde an Technologie, an uns als Endnutzer, an Unternehmen und so weiter stellt. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite, was wir machen, ist, sobald irgendwo KI dabei ist und gerade in Werbeanzeigen, musst du das labeln. Mhm. Das heißt, wir gucken uns auch die gesamten regulatorischen Themen an auf den Länderebenen, haben dort natürlich ein großes Public Policy Team, weil das, was in Deutschland gilt, gilt dann nicht in den USA. Was in den USA gilt, gilt dann nicht in Chile. Was in Chile gilt, gilt nicht dort. Das heißt, du bist tagtäglich eigentlich immer wieder am Gucken, wie passen sich die Regularien entsprechend an. Und dort nehmen wir aber den strengsten gemeinsamen Nenner. Das ist im Grunde unsere Vorgabe, mit der wir arbeiten, um im Grunde dort sauber zu sein. Plus, was wir machen ist, und ich glaube, das ist etwas, was viele nicht wissen, ist, wir investieren viel Zeit, aber auch viel Geld, um mit Instituten, also sei es Universitäten, sei es Psychologen, sei es im Grunde Leute, die sich mit Ethik, Konferenzen und so weiter, mit denen sitzen wir zusammen, um genau diese Themen zu lösen, um weiterhin dieses Sozial-Ethische trotzdem dabei zu haben. Weil was machen unsere Plattformen aus, ist das Sozial-Ethische trotzdem zu haben zwischen Freunden und Bekannten. Haben wir im Grunde, in Deutschland würde man sagen, runde Tische, die wir ins Leben gerufen haben, aber die wir nicht leiten, sondern wo wir uns auch leiten lassen, wo wir genauso ein Teilnehmer sind wie andere Unternehmen oder Universitäten. Wir machen ganz viel mit der TU München in dem Bereich, weil wir sagen, gerade aus Deutschland heraus gibt es im Grunde dort diese ethischen Themen und soziale Kompetenzthemen. Und die TU München ist da prädestiniert dafür, weil die einfach federführend global sind. Machen sehr viel im Bereich Paris mit dem FAIR-Institut. Da kommen auch einige unserer Top-KI-Leute her. Das ist im Grunde Marktforschung, wenn man so nimmt, was die nächsten 3, 5, 10 Jahre sich anguckt. Ne? Dort aber auch mit Instituten zusammenarbeiten, mit Universitäten, die sich genau in diesen Bereichen Gedanken machen.
Jetzt lassen wir uns doch mal auf das Thema E-Commerce kommen, weil das ist ja eigentlich das, dein Steckenpferd sozusagen beim Mieter. So, jetzt erzähl uns doch mal bitte, was bedeutet das? Viele werden sagen, naja, also für mich ist Mieter die Plattform, wo ich mich austausche. Ja, ich sehe mal Facebook, Ads, aber was heißt jetzt E-Commerce für Mieter? Was bedeutet das?
Also da hast du recht, das ist eine gute Frage. E-Commerce heißt, dass wir die Industrie E-Commerce quasi, ich die Industrie E-Commerce verantworte. Es gibt Kollegen, Kolleginnen, die machen das im Automotive-Bereich, die machen das im Fast-Moving-Consumer-Bereich, die machen das im Finanzen-Bereich. Was machen wir? Wir sind im Grunde für die Werbetreibenden, die unsere Plattform nutzen, da, um sie auf ihrem Weg zu begleiten, Werbung zu schalten. Das kann bezahlte Werbung sein oder auch organische Werbung. Wir reden von organischer Werbung auch. Da steckt kein Geld dahinter, ne? Da kreierst du Content-Inhalte entsprechend und amplifizierst die auf den Plattformen, aber die sind ja auch messbar. Die geben dir irgendeinen Wert zu dem, was du als Botschaft transportieren möchtest. Und die unterstützen wir dabei, sowohl kreativ, inhaltlich, verbal entsprechend das so umzusetzen. Plus, was wir auch machen, jetzt kommt der Bezug zu E-Commerce, wenn wir uns heute denken, ne? Weihnachten steht kurz vor der Tür. Genau. Wir wollen alle irgendwie unsere Frauen oder unsere Männer oder unsere Freunde, Bekannten, Omas, Opas, Mütter, Papas etwas Gutes tun. Was wir machen, ist nicht bei der Werbung nur aufzuhören, weil die Werbung findet ja irgendwo innerhalb dieses Kundenlebenszyklus in der Mitte statt. Sondern wir gehen schon mit den Werbetreibenden hin und sagen, okay, was muss denn davor passieren, damit diese Werbung optimal bestimmt ist zu der Personengruppe, zu der Zeit, wo Udo oder Kai entsprechend einkaufen wollen. Und was passiert denn danach? Weil was wir sehen in dem sogenannten Kundenlebenszyklus, was wir in Neudeutsch immer Customer Journey nennen, ist, dass im E-Commerce-Bereich, wenn du eine Werbung siehst, ne, nehmen wir jetzt mal weißes T-Shirt, du klickst da drauf, gehst auf die sogenannte Landingpage, da kommst du nicht auf die Produktdetailseite, sondern kommst auf eine Übersichtsseite, wo dieses weiße T-Shirt nicht mehr sichtbar ist.
Okay.
Was passiert? Friktion, Leute brechen ab. Und die Zahlen sind relativ hoch. Ne? Die sind im zweistelligen Bereich, teilweise 30 plus, 40 plus, 50 plus Prozent. So dass wir sie begleiten und sagen, so euer Werbeanstoß sollte im Grunde dann so optimal sein, dass ihr ihn auch messbar machen könnt und den optimalen Return of Investment rausholt. Und das gehört alles zu den Beratungsleistungen, die wir den Werbetreibenden entsprechend anbieten.
Und immer kostenlos. Okay, und das ist ja bei euch auch automatisiert. Wenn jemand so eine Werbung schaltet, dann hat er ja, wenn er sich diese Zeit nimmt und auch in das Wissen investiert, sehr viele Möglichkeiten zu kontrollieren, wie kommt denn das an, diese Werbung. Also da gibt es ja, man spricht von Facebook-Pixel, der wird irgendwie gesetzt und wie geht das weiter. Und wir kennen sogenannte, vielleicht weißt du noch hier, Lookalikes, also das heißt, was Person A interessiert, könnte auch Person B interessieren, weil Person B, die guckt sich das an, das guckt sich auch Person A an, also werden wir dem das auch ausspielen. Was bedeutet dieses mit Lookalikes oder wie findet ihr Kunden von dem einen Interessenten, die dann auf den anderen Interessenten?
Ja, also Lookalikes sind gute statistische Zwillinge, kennt man aus der Marktforschung, ja, ist gar nichts Neues. Man guckt sich im Grunde eine Zielgruppe an und sagt, so diese Zielgruppe nehme ich und sage jetzt, finde mir bitte in der Reichweite genau ähnliche Menschen, die so ähnlich ticken wie diese Zielgruppe. Und das sind die sogenannten Lookalike Audiences. Das kannst du sowohl inklusiv machen als auch exklusiv. Du kannst sie im Grunde einschalten oder ausschalten und damit im Grunde deine Reichweite eigentlich optimieren, die dann zu einer höheren Konvertierung in der Regel führt. Und du hast richtig gesagt, Messbarkeit ist enorm wichtig. Bei uns ist es immer so, dass wir sogenannte Lift-Studien auch immer machen mit den Werbetreibenden zusammen, um im Grunde AB-Tests zu machen. Ne?
Okay.
Hat jetzt Kreation A besser funktioniert als Kreation B? Ne? Und was ist der Lift, den du siehst? Also was ist die Erhöhung der entsprechenden Kennzahlen, die du dir anguckst?
Und wenn man seine Werbeanzeigen macht, man nennt das ja seine Creatives, so jetzt probiert mal aus, nimm noch mal 4 Creatives und guck doch mal, welche davon am besten funktioniert. Ist das die mit dem tollen Auto drauf oder ist das die mit den winkenden Menschen oder was auch immer? Und das kann man ja gegeneinander vergleichen und sagt, Mensch, Donnerwetter, hier sind die länger geblieben und die sind dann auch auf die Landingpage gekommen und die haben dann letztendlich das Produkt gekauft.
Ne? Genau, genau. Und heute ist aber KI so weit, dass du, wie du schon gesagt hast, ne, das Thema kreative Inhalte viel, viel schneller bauen kannst. Mhm. Du brauchst vielleicht nicht mehr dein Hauptaugenmerk ist nicht mehr auf, okay, wie muss jetzt diese Anzeige optimal gestaltet sein, sondern es gibt im Grunde mittlerweile Tools, nicht nur bei uns, sondern auch auf dem Markt, wo du im Grunde sagst, so, hier sind meine Assets, baue mir daraus mal ein Video, was im Grunde funktioniert.
Okay.
Und da werden aber nicht ein Video produziert, sondern hunderte von Videos. Die werden im Grunde in die Algorithmen bei uns, bei anderen im Grunde reingeworfen sozusagen. Und du guckst dir nur die Ergebnisse an. Das heißt, was KI eigentlich macht, ist unseren Marketingjob viel, viel effizienter.
Okay.
Weil wir müssen uns nicht mehr zu lange Gedanken machen, muss ich jetzt die Tagline dahin schreiben, muss die weiß sein, muss der Button rot sein, muss im Grunde der Udo und der Kai auf der roten Couch hier, die muss vielleicht grün sein, ne, weil es irgendwie besser
ankommt. Weil das besser ankommt.
Genau, so. Dann wird aber getestet, rot gegen grün, gegen orange und so weiter. Und da kann KI einfach den Werbetreibenden helfen. Das ist immer so ein bisschen, ich sage das immer so gut, weil du gesagt hast, ne, ich bin so während der AOL-Zeit groß geworden im Digitalen. Ich nehme es mal noch ein ganzes Stück früher, ich war in der Pharmazie. da hast du nichts anderes gemacht als im Grunde natürlich klinische Tests und Placebo-Tests.
Ja,
und genau das ist das dasselbe. Und wenn ich mir das angucke, was wir früher in der Pharmazie gemacht haben, ne, von den Testings, ist das genau dasselbe wie in der digitalen Branche. Das geht einfach viel, viel schneller.
Ja, ja, das ist richtig. Jetzt habe ich auch noch was gelesen von einem eBay-Pilot.
eBay-Pilot.
Was heißt denn also das?
Ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, wir gucken uns natürlich auch an, was stattfindet in den sogenannten Gruppen.
Ja.
Jetzt kommen wir bei der Lüneburg-Winsen.
Genau.
Da gibt es ein paar nette Gruppen.
Ja.
Das Thema Flohmärkte.
Ja, zum Beispiel. So. Mhm.
Und was wir sehen, ist, dass in Gruppen im Grunde Menschen sich austauschen über Produkte, die sie nicht mehr brauchen und dann im Grunde abgeben wollen, sei es durch Entgelt oder sei es entsprechend kostenlos. Das heißt, was wir uns schon angucken auch, ist sowas wie ein Marktplatz aufzubauen. Haben das auch schon, das funktioniert gut. Sind wir da besser als eBay? Das muss im Grunde am Ende des Tages müssen das die Endkunden wissen. Aber wir haben gesehen, dort gibt es ein User Engagement.
Okay.
Ne? Da wollen wir auch Friktion lösen und weiterhin auch ein Angebot machen, im Grunde, dass Menschen, weil das ist ja unsere Plattform, ne, soziale Kontakte herzustellen, dort im Grunde sich auch austauschen können über, ich möchte den Kinderwagen verkaufen, ich möchte mein Fahrrad verkaufen
und so weiter. Und dann geht es ja noch einen Schritt weiter, dass du sagst, also ich suche jetzt gezielt zum Beispiel nach einem Kinderwagen. Okay, so, prima, ja, große genau. Kinderwagen. Ja, aber dann geht es noch einen Schritt an Seite und so, jetzt schlägst du den, sagen wir mal, etwas, was in die Range passt, dass die Menschen neue Produkte entdecken.
Genau.
Ja? So zum Beispiel, genau. Ja, was können, ich bin nun lange raus aus dem, ich bin jetzt inzwischen schon Opa, was können junge Menschen noch gebrauchen? Die brauchen vielleicht dann noch eine Schlafdecke für Kinder oder irgendwas zum Spielen oder ähnliches. Und das entdecken die im Laufe der Zeit, ach, das ist ja auch nicht schlecht. Da klicke ich auch noch mal drauf. Das könnte ich auch noch gebrauchen. Ne? Darum geht es doch wahrscheinlich.
Genau, du baust im Grunde so einen Kreislauf, in der heutigen Sprache. Aber der muss halt so passen, dass er für dich zu der jeweiligen Zeit passt. Mhm. Ne, wenn du die Decke jetzt schon gekauft hast, dann macht das keinen Sinn, dir die Decke zu zeigen. Und so müssen die Algorithmen auf allen Plattformen, die es da draußen gibt, in der digitalen Branche einfach
immer glauben. Okay, das heißt also, die Decke wird schnell weitergescrollt, dann muss sozusagen der Anbieter wissen, wie der Algorithmus wissen, also das brauche ich ihm nicht wieder vorstellen, das will er nicht wissen, aber jetzt ist plötzlich bei einer Kaffeemaschine hängen geblieben. Ach du meine Güte, naja, wollen wir gucken, dann werde ich ihm doch nochmal ein, zwei andere Kaffeemaschinen vorstellen. Also dann, wo siehst du denn so in den nächsten 5 Jahren, das ist immer schwierig, die Zukunft so auszusagen, den Wandel im Handel, sagen wir mal gerade im E-Commerce. Was wird da passieren? Worauf stellt ihr euch denn ein?
Ja, ist eine tolle Frage, Udo.
Ja.
Also, wenn ich meine eigene digitale Branche, ne, oder mein quasi Leben in der digitalen Branche, was in den 90ern angefangen hat, angucke, reden wir ja seit über 20 Jahren über das Thema Multichannel, Omnichannel.
Ja.
Wenn wir ganz fair sind, haben wir das nie gelöst. Sowohl auf Unternehmensseite nicht, als auch auf den entsprechenden Plattformseiten. Warum nicht? Weil Unternehmen in der Regel ihr sogenanntes digitales Geschäft, also das E-Commerce-Geschäft und den stationären Handel getrennt haben. Warenwirtschaftssysteme, Finanzsysteme und so weiter. So, wir haben jetzt aber die Möglichkeit, wenn wir nämlich den Menschen mal in das Zentrum nehmen, weil du gehst im Grunde in Lüneburg einkaufen, ich komme aus Winsen hier runtergefahren und gehe hier auch einkaufen mit der Familie. So, jetzt habe ich aber vielleicht einen Anstoß eines lokalen Händlers schon auf Plattform gesehen, wie auf den Meta-Plattformen. So, wie machst du jetzt die Verknüpfung dieses beiden? Ne? Ich habe das heute gesehen und am Samstag gehe ich mit der Familie entsprechend einkaufen. Und es findet auch eine Konvertierung im stationären Handel statt. So, wenn du diese Verknüpfung nicht machst, hast du ja irgendwo Geld schon ausgegeben.
Na klar.
Und sagst jetzt, naja, eigentlich war es kostenlos, weil der Kai Herzberger ist entsprechend so schnell ins Geschäft gekommen und hat im Grunde das weiße T-Shirt gekauft. Und das wird uns die nächsten 3 bis 5 Jahre weiterhin beschäftigen, um dort Omnichannel deutlich besser zu machen. Plus, was uns auch beschäftigen wird, ist, unser Nutzungsverhalten hat sich geändert heutzutage.
Ja.
Du hast die YouTubes gesagt, du hast uns gesagt, mit Reels, mit eher Shortform-Video, wie wir es nennen. Das heißt, unser Konsumentenverhalten ändert sich. Zu viele Inhalte, So, wie schnell transportierst du sie, in welcher Sprache und insbesondere in welcher Bildsprache und wie muss das passieren? Das heißt, wir werden im Grunde heute, wissen wir, dass wir über 50% Nutzungszeit schon in sogenannten Short-Form-Video-Formaten haben. Okay. Das heißt, wir werden weggehen von statischen Formaten sozusagen und das wird sicherlich etwas länger dauern, weil du hast unterschiedliche Industriezweige. Bei dem einen ist es schon schneller, das sind die E-Commercer. Die anderen Industriezweige müssen entsprechend nachziehen oder haben immer Grund, diesen Aufholbedarf, den wir in den 90er Jahren gesehen haben, mit Webseiten zu programmieren, ne? Dann irgendwann Apps zu programmieren. Genau dasselbe haben wir jetzt entsprechend mit den gesamten Lösungen, die auch über die KI entsprechend gesteuert werden. Das wird uns sicherlich 3 bis 5 Jahre beschäftigen. Plus, was wir auch sicherlich sehen werden, ist, das Thema Endkundenkommunikation wird nochmal anders werden. Also WhatsApp, Messenger, ja, zu uns gehören. Genau. Da müssen wir nur mal nach Asien gucken, nicht in die USA,
genau,
wo wir immer hingucken, in Silicon Valley, sondern eher nach Asien. Da findet ja Kauf und Kommunikation mit Unternehmen und zu einem Produkt komplett anders statt heutzutage.
Ja. Ne? Du hast das teils immer mit einer einzigen, genau, App, und das ist ja das Fantastische. Wir haben eine App, ich weiß nicht, wie die jetzt heißt.
WeChat.
WeChat, genau, WeChat. Und alles läuft über WeChat. Die müssen gar nicht mehr woanders hingucken und bei uns ist das noch ein bisschen anders, oder?
Bei uns ist es auf jeden Fall noch anders. Und bei uns ist auch der Startpunkt ein anderer. Mhm. Ne? Weil die Asiaten sind in ihrem Nutzungsverhalten komplett anders. Also was heißt im Moment noch komplett anders als wir in Europa, als im Grunde die Amerikaner oder die Lateinamerikaner oder die Inder und die Afrikaner. Das, was wir sehen, ist aber, dass dort etwas entsteht, wir nennen das Shoppertainment.
Shoppertainment, okay.
Also das, was du vorhin gesagt hast mit Discovery, ne? Also entdecken, ich entdecke, ist das so, als ob du im Grunde einkaufen gehst und dich berieseln lässt von Themen. Okay. So, und das findet im Grunde über die sogenannten Apps, ne? Wie ein WeChat und so weiter statt. Und wir glauben, dass das auch irgendwann schwappen wird, quasi so wie früher USA, Europa, wird das eher Asien, Europa, USA werden. Mhm. Plus zusätzlich, wenn du jetzt nur mal WhatsApp nimmst und Messenger, werden wir dort andere Lösungsmodelle anbieten. Denk nur mal allein an Retourenraten in Deutschland.
Okay, ja.
Enorm hoch, natürlich, bis du dein Retourenlabel bekommst. Dauert es enorm lange. Ne? Dann musst du es ausdrucken, dann hast du keinen Drucker, also, dann ist die Patrone leer, dann hast du kein Papier. Also was ist das Optimale? Du gibst es im Grunde ein, schickst es an die E-Commerce-Dings, kriegst deinen QR-Code, gehst an die, an den Paketshop, zeigst im Grunde den QR-Code und bist durch. Da wird wieder Friktion weggenommen. Das heißt, auf der Customer Service oder Prozessseite reduzieren wir Kosten dadurch. Und jetzt kannst du dir vorstellen, ne? Jetzt hast du eine Dialogkommunikation aufgebaut, jetzt kannst du irgendwann auch vielleicht Cross-Sell, Upsell machen, aber in so einer Weise, dass deine sogenannte Feedback-Rate nicht negativ nach oben schnellt, weil dann werden wir im Grunde auch sagen, ist vielleicht nicht so gut, dass du jetzt hier gerade mal 10-mal das T-Shirt für minus 70% angeguckt hast. Das kennen wir aus dem E-Mail-Newsletter-Bereich. Und das sind die Dinge, die wir uns auf jeden Fall angucken und wo auch einige Unternehmen jetzt schon investiert haben.
So entstehen ja durch KI ganz viele Gründer, Startups sozusagen, die sagen, oh, jetzt werde ich schnell reich. KI, das gibt mir die Möglichkeit, ich kann das machen und ja, mache ich alles von zu Hause aus. Inwieweit unterstützt ihr denn Gründer und Startups in dem Bereich E-Commerce?
Unterstützen wir durch unsere Beratungsleistung auf jeden Fall.
Das heißt, wenn ich was, ich muss nicht bei YouTube gucken, wie man Facebook pixelt dann, sondern es gibt Plattformen bei Facebook, wo mich beraten lassen kann.
Wir haben im Grunde
und ich vermute mal kostenlos.
Genau. Wir haben natürlich einerseits unsere sogenannten FAQs, sind. Ja, wir haben andererseits natürlich unsere Vertriebsbereiche, die anfangen bei Small Medium Businesses bis hin zu großen Large Corporations entsprechend, wie wir es so ein bisschen nennen. Und da die Leute sind da. Plus, wir haben auch sogenannte Startup-Programme, wo wir für Ausgewählte, wo man sich bewerben kann, im Grunde Unternehmen, die durch einen Prozess leiten für eine gewisse Zeit, dort nicht nur aus der Marketing-Vertriebsseite, wo ich jetzt im Grunde tätig bin, betreuen, sondern auch Produkt-, Legal-Fragen und so weiter beantworten. Das auf jeden Fall.
Nun höre ich immer wieder, also wenn ich mit Kollegen spreche und sage, was ist denn die Plattform? Ach, LinkedIn, du musst auf LinkedIn. Also wenn du Business machen willst, LinkedIn, Facebook ist tot. Das höre ich da. dem würdest du wahrscheinlich widersprechen.
Dem würde ich widersprechen, auf jeden Fall. Natürlich.
Klar.
Also ich glaube, wenn man sich es heute anguckt, wo sind die Unternehmen, und da geht es um B2B, genau. Ne, ganz stark. B2B findet, wenn wir mal unsere Plattform nehmen, findet stärker auf Facebook statt als auf Instagram.
Ach, ja. In Gruppen wahrscheinlich, ne?
Oder? Auch in Gruppen, aber auch so. Mhm. Plus, wo es natürlich stattfindet, ist WhatsApp.
Mhm. Klar, ja.
Und ich nehme als Beispiel, wenn du
gehört
auch zu uns, wenn du heute mal, also ich nehme immer die spanischen Details, wenn du dort heute einen Handwerker suchst, der hat nur WhatsApp. Der hat noch nicht mal mehr eine Webseite.
Ah, okay.
Ja? Das heißt, die ganze Kommunikation und wie du jemanden finden möchtest in Madrid, in Barcelona, findet dort im Grunde jetzt heute schon über Messaging-Produkte statt.
Mhm.
Und ich glaube, das ist das, was sich auch ändern wird.
Mhm.
Wenn du jetzt mal Messaging noch ein Stück weiter nimmst und du hast die 3 bis 5 Jahre Frage gestellt, ist, wo wir uns heute Gedanken machen müssen insgesamt, wo wir uns natürlich auch schon Gedanken machen, ist das Thema Voice. Weil heute ist Bild und Text.
Klar.
So, wenn du meine Kinder siehst,
nur noch die noch Sprachnachrichten.
Genau. Nur die noch relativ jung sind, die jetzt ein Handy haben wegen der weiterführenden Schule, was sehr reglementiert ist, dass ich das eigentlich nur dafür nutze. Community von denen, also Freunde, ist Sprache. Ne?
Okay.
Die sind so. So, jetzt musst du dir wieder Gedanken machen, wie transportierst du das auf ein Marketing-Thema?
Mhm.
Weil Sprache musst du komplett anders anwenden.
Absolut.
Als ein Bild. Wir müssen über Sprache versuchen, das Bild zu amplifizieren, dass es ein weißes T-Shirt ist.
Mhm.
Und du musst die Haptik irgendwo dann in deinem Kopf aufbauen, zu sagen, das weiße T-Shirt ist so, dass es im Grunde Slimfit ist oder Dings ist. So, und das werden Dinge werden, die uns sicherlich nicht die nächsten 3 bis 5 Jahre beschäftigen sollen.
Das ist große Herausforderung, in Storytelling zu gehen, ohne das exzessiv lang zu machen.
Genau.
Denn die Leute wollen nicht lange zuhören. Ja. Das heißt, du musst deine Hook, wie man ja sagt, schon in der ersten Sekunde hast.
Ja. Ne? Ne? Du hast gesagt, du bist Opa. Ich nehm das mal jetzt mal.
Ja,
ne? Ich bin Papa, habe auch noch einen ganz kleinen Sohn. Ich finde das immer... Also ich sage das immer, wenn ich mit Unternehmen dann zusammen rede, es ist wie früher Märchen erzählen, durch Oma und Opa.
Genau, ja, richtig.
So. Und der Opa und die Oma haben im Grunde einen super Start gehabt. Dann hat das Kind nicht mehr zugehört und dann hast du nochmal den Endpunkt gesetzt. Und genau darum geht es eigentlich. Also wir sind weiterhin in dem, wie wir es alle irgendwo vielleicht mal in der Schule gelernt haben, ne? Oder wie wir im Grunde Marketing auch an den Universitäten oder in unserer kaufmännischen Ausbildung gelernt haben. Das ist nicht weg, es ist einfach nur schnelllebiger.
Ich werde mal auf ein letztes Thema eingehen, und zwar ist das über Führung. Du bist ja Führungskraft in einem, ja, also weltweit tätigen Konzern, kann man sagen. Ist das anders als in einem lokalen Unternehmen? Und wie zeichnet sich Management dort aus? Wie geht man miteinander um? Ist das hierarchisch strukturiert? Aber ich kann mir vorstellen, du bist nicht der Typ, der von oben sagt, so wird's gemacht, so machen wir dieses oder jenes. Das läuft doch anders in anderen Strukturen.
Ja, also ich sage das immer so schön, wir leben in einer Hippie-Matrize.
In einer Hippie-Matrize, das habe ich noch nie gehört. Das
ist also wir sitzen eigentlich in einer Matrize. Ne? Wir haben natürlich, habe ich Kollegen, Kolleginnen, die an mich berichten, disziplinarisch. Da bin ich auch im Grunde für alle Performance-Themen zuständig und so weiter. Aber am Ende, funktional, sind da auch andere Führungskräfte im Grunde mit verantwortlich auf Projekten, die ich arbeiten. Unterscheidet sich zu lokalen Unternehmen? Nee, eigentlich nicht. Weil am Ende ist es immer wieder der Mensch.
Ja, klar.
Der einzige Unterschied, den wir haben, ist Distanz der Büros. Ne? Okay. Also meine Kollegen sitzen nicht alle mit mir in Hamburg.
Nee.
Sondern bestimmt sitzen nicht. In Zürich, in Berlin, in München und in Hamburg. Das heißt, du hast immer eine Entfernung auch. Das heißt, viel über Technologie, ne? Videokonferencing, die einschlägigen Videokonferenzsysteme, die da genutzt werden.
Klar.
Plus, und das ist das, was ich immer sage, und das hängt vielleicht auch mit meinem Alter zusammen, ist, am Ende ist es ein empathisches Thema.
Absolut.
Auf der Führungsthema.
Absolut, ja.
Also um genau das zu machen, also ich mache das auch, ne, zu sagen, du, heute müssen wir vielleicht mal, und heute müssen wir da ran, weil das ist ein wichtiges Projekt. Das gibt es schon auch von oben, aber am Ende versuchst du natürlich auf eine empathische Weise zu machen. Also für mich ist immer wichtig, auch neben, ich sage jetzt nicht neben dem Job, aber neben dem Office, mit den Leuten eine gute Zeit zu haben. Weil wir sind alle 8-10 Stunden gemeinsam im Büro unterwegs, ne? Auch beim Kunden unterwegs. So, wenn du im Grunde mehr verlangst, dann mal zu einer gewissen Zeit, gerade jetzt in im Q4, wo wir sind, ne, wir haben gerade unsere Peakzeit im E-Commerce-Bereich.
Mhm. Die Weihnachten steht vor der Tür, ist klar.
Musst du
die Saison ist da ja schon fast gelaufen, kann man sagen, oder?
Ja, also sie ist gelaufen. Jetzt sind so die kleinen
Schrauben. Jetzt sind die Spontankäufer, ne, die sagen, ach, ich muss doch nochmal sagen, mal gucken, was gibt's denn da noch und ähnliches.
Ne? Also es wird nochmal heiß. Singles Day war schon heiß, ne? 11.11., was aus Asien schon rüber geschwappt.
Singles Day, das habe ich noch nie gehört.
Ja, aus Asien rüber geschwippt.
Okay.
11.11. ist der Singles Day. Tag in Asien, wo im Grunde die höchsten Einkäufe stattfinden auf den Plattformen und auch im stationären Handel. Das hat man in Europa jetzt auch mit übernommen, selbst weltweit übernommen. Und dann kommt natürlich Ende des Monats Black Friday, Cyber Monday.
Ja, ne? Das ist klar.
Aber was du siehst, ist, der Zeithorizont wird nicht wie früher, dass du so einen Hockeystick hast. Es gibt zwar immer noch den Hockeystick, aber es findet viel, wenn wir uns heute im Grunde lokal hier angucken, gibt es schon die einzelnen Black Friday Deals, die jetzt schon anfangen. Selbst bei den großen Marktplätzen haben die schon angefangen. Das sieht man entsprechend schon.
Mhm. Wenn du mal so zum Schluss noch deine persönliche Vision, das, was dich antreibt bei Meta, mal uns, wo siehst du da die Zukunft? Was wird sich verändern? Was ist deine große Vision und wo du sagst, da könnte es hingehen, das könnte ich mir vorstellen?
Also bei Meta haben wir natürlich eine Vision, die ist 10, 15 Jahre durch Marc ganz stark getrieben, ne? Und so durch sein Leadership, wo wir aber auch im Grunde Bottoms-up im Grunde reingeben. Ich würde es gar nicht mal auf Meta beziehen, sondern ich würde es so ein bisschen größer vielleicht machen. Ich glaube, wir machen uns zu viele Gedanken über uns selbst die ganze Zeit. Und für mich ist es eigentlich wichtig, dass wir so ein bisschen unsere Basis nicht vergessen. Weil die Basis ist das, wenn ich jetzt so meine Führungsebene angucke, aber auch meine quasi auf einem individuellen Contributor gearbeitet zu haben davor, sind es zwei Dinge, die im Grunde da sein. Nicht aufgeregt sein, keine Angst zu haben. Und das zweite ist, immer wieder eigentlich lernen zu wollen, tagtäglich lernen zu wollen, weil jeder Tag ist Tag 1. Und wenn du das so ein bisschen veränderlichst, und das ist so ein bisschen auch die Kultur, die wir bei Meta erleben, um im Grunde die Brücke zu Meta wieder zu schlagen, dann hat das auch mit Erfolg zu tun, aber es hat vor allem damit zu tun, den Spaß nicht zu verlieren, weil du dich jeden Tag eigentlich reflektieren musst, neu denken musst. Ich saß heute Morgen beim Frühstück mit meinem kleinsten Sohn, weil die zwei Großen in die Schule schon sind. Das, was wir heute Morgen besprochen haben, weiß ich jetzt, ist jetzt schon überholt.
Natürlich, ganz klar. So,
das heißt, du musst jetzt eigentlich schon wieder dagegen, im Grunde fast dagegen arbeiten, eigentlich nicht dagegen arbeiten, sondern im Grunde neue Chancen erblicken und daran zu gehen. Ich glaube, das immer wieder zu haben, weil Technologie wird sich super schnell ändern. Da wird das nächste kommen nach KI.
Wahrscheinlich,
Und dort aber keine Angst zu haben, immer noch empathisch zu sein, und nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden, sondern immer zu überlegen, was kann ich denn aus dem Gelernten und was ich bis heute angewendet habe, was kann ich dann nutzen, um im Grunde dann auch weiterzugehen und besser zu werden. Weil wenn ich das Rad neu erfinde, verbrauche ich zu viele Ressourcen.
Das ist so. Und ich glaube, das Wichtigste, wie du gesagt hast, auch nahbar sein, den Menschen nahbar sein. Ich weiß, wenn sie fragen, ach, kennt er eigentlich den Mark Zuckerberg? Ja, den kennt er, den hast du schon mehrmals getroffen, ihr habt euch mehrmals unterhalten und das ist auch jemand, der nahbar ist, der muss ja nah bei euch sein, sonst wird das Unternehmen ja nicht vorangehen, kann ich mir was vorstellen.
Also irgendjemand hat mir mal gesagt, in meiner Industriekaufmannsausbildung, du musst immer top sein mit den Empfangsleuten. Weil die sind eigentlich das Gesicht nach außen.
Natürlich.
Die begrüßen dich am Morgen, die sagen dir auf Wiedersehen am Abend, die begrüßen aber auch im Grunde die Kunden, die du hast, ob es Endkunde ist oder entsprechend B2B-Kunde. Und das ist so bei mir hängen geblieben. Immer so nah wie möglich zu sein. Und was es gleichzeitig auch heißt, und das ist für Führungskräfte, glaube ich, enorm schwierig, zu wissen, welche Schraube wo sitzt.
Okay.
Weil das ist das, was heute eigentlich Führungskräfte auszeichnet. Ne? Du regierst nicht, wie du schon so schön gesagt hast, von oben herab, diese typische Pyramide. Das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert meiner Ansicht nach auch in traditionellen Unternehmen, die wir natürlich auch im E-Commerce beraten. nicht mehr, sondern du musst im Grunde wirklich das Verständnis haben auf der operativen Ebene.
Dann lass uns das nochmal als Abschlussfrage nehmen. Ja. Welche Tipps, 2 oder 3, würdest du jungen Führungskräften, die gerade in so ein größeres Unternehmen einsteigen, heute geben, um nicht nur erfolgreich zu sein in ihrer Gruppe, sondern auch erfolgreich dem Kunden gegenüber?
Ja, ich würde Ihnen eine Frage mitgeben, die mich damals auch entscheidend geprägt hat, ist: Wo wollt ihr in 10 bis 15 Jahren sein? Und da geht es nicht um den Exit-Deal in den nächsten 2 Jahren. Und sich darüber Gedanken machen, das ist enorm wichtig. Und das Zweite, was ich mit Ihnen geben würde, ist, weil das sehe ich leider bei ganz, ganz vielen jungen Führungskräften, ist 16, 18 Stunden arbeiten. Es gibt Statistik, und da hat Medizin und Psychologie, nach 10 Stunden ist Schluss.
Ja.
Also deine Effizienz geht sogar flöten.
Natürlich, klar, ja.
Nach 10 Stunden. Arbeitet nicht euch im Grunde in das nächste Problem rein, weil
nicht
am Ende seid ihr
Burnout,
nicht in den Burnout. Muss gar nicht so weit kommen, aber versucht im Grunde durch eure Arbeitskraft auch euch zu hinterfragen, auch Dinge mal zu parken, in die sogenannte Parkzone zu packen oder auch zu sagen, nee, es ist keine Priorität im Moment. Weil das, was ich in meinen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre sind, 30 Jahre, ein paar 30 Jahre quasi in der Industrie gelernt habe, ist, nicht alles muss gemacht werden, sondern es sind die 1, 2 Dinge, die wichtig sind. Nur die musst du super machen.
Das ist ja wie im Film. Keiner sieht die Szenen, die rausgeschnitten wurden.
Genau.
Ne?
So ist genau. Das. Genau.
Lieber Kai, das waren wunderbare Worte zum Schluss. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die knappe Zeit, die du dir eingeteilt hast, damit wir dieses Interview machen konnten. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ganz herzlichen Dank, Udo. Vielen, vielen Dank.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.